Die Drogenentwöhnungstherapie dauert 9 Monate. Eigentlich dauert sie 6 Monate, aber im Anschluss gibt es eine sogenannte Adaptionsbehandlung, die noch einmal 3 Monate geht. Die Adaptionsbehandlung ist eine Art Nachsorge. Philipp kommt aus der Klinik in eine betreute Wohnform zusammen mit anderen Suchtkranken. In dieser Wohngemeinschaft soll er auf ein normales Leben außerhalb der Klinik vorbereitet werden. Philipp steht vor der Entscheidung, wie es für ihn weitergehen soll. Und vor allem, wo es für ihn weitergehen soll. Ein neuer Anfang in einer neuen Stadt? Oder zurück in seinen Heimatort? Alle warnen ihn davor. Seine Betreuer, seine Eltern, seine Mitbewohner in der WG. Alle sagen sie, geh woanders hin, sonst verfällst du wieder in die alten Strukturen. Aber Philipp will zurück in seine Heimatstadt. Er fühlt sich gefestigt genug. Er glaubt nicht, dass ihm noch etwas passieren kann. Und es geht gut. Es geht 2 Jahre lang gut. Philipp baut sich ein neues Leben auf. Er kifft nicht mehr. Er beginnt eine Ausbildung als Mechaniker. Er verdient Geld. Er lernt ein Mädchen kennen, Yvonne. Die beiden verlieben sich und ziehen zusammen. Und noch immer lässt er die Finger von den Drogen. Würde die Geschichte von Philipp T. hier enden, dann wäre die Geschichte von Philipp T. die Geschichte von einem Jungen, der kurzzeitig auf den falschen Weg gekommen ist und es aus eigener Kraft geschafft hat, sein Leben wieder unter Kontrolle zu bekommen. Doch die Geschichte endet hier nicht. Sie nimmt eine Wendung. Nach 2 Jahren trennt sich seine Freundin von ihm. Yvonne hat einen neuen Mann kennengelernt, einen Kollegen. Philipp versteht die Welt nicht mehr. Er ist am Boden zerstört. Was hat er denn falsch gemacht? Warum liebt sie ihn nicht mehr? Wie kann Liebe enden? Von heute auf morgen? Und plötzlich ist sein gefestigtes und schönes Leben gar nicht mehr so gefestigt und schön. Es ist brüchig geworden. Yvonne schmeißt Philipp aus der gemeinsamen Wohnung. Er muss sich jetzt etwas Neues suchen, was gar nicht so einfach ist. Schließlich hat er nur sein kleines Lehrlingsentgelt und davon eine Wohnung zu zahlen und den Strom und die Heizung und dann davon auch noch zu leben. Ein Ding der Unmöglichkeit. Zu seinen Eltern will er aber auch nicht mehr zurück. Und dann macht Philipp das Schlechteste, was er in dieser Situation nur machen kann. Er ruft bei seinen alten Freunden an, bei seinen Kumpels aus der Drogenzeit. Er weiß nicht, was er sonst tun soll. Er ruft an und fragt, ob sie eine Couch für ihn frei hätten, ob er bei ihnen wohnen darf, nur für ein paar Tage, bis er was Neues gefunden hat. Ein alter Kumpel namens Daniel erklärt sich schließlich bereit. »Klar«, sagt er am Telefon, »komm vorbei. Ich habe hier noch eine Matratze rumliegen, auf der du pennen kannst.« Als Philipp sich noch am selben Tag in den Bus setzt und zu Daniel fährt, kann er nicht ahnen, wen er dort wieder treffen wird. Es ist Max, sein alter Freund Max. Er mustert ihn. Er erkennt ihn kaum wieder. Max hat sich verändert. Aus dem coolen Jungen aus der Schule ist ein körperliches Wrack geworden. Max sieht richtig schlecht aus. Ihm fehlen 3 Zähne. Er ist dünn, beinahe abgemagert, sein Gesicht voller Pickel. Und überall an den Armen hat er Entzündungen. Sie sehen aus wie rote Beulen. Aber eines hat Max nicht verloren. Seinen Charme. Max freut sich, seinen alten Freund wiederzusehen. Wie lange ist das her? 2 Jahre? 3 Jahre? Ach, was heißt das schon? Zeit ist vergänglich und Max hat schon lange sein Gefühl für die Zeit verloren. Das erzählt er Philipp, das und vieles anderes. Max redet wie ein Wasserfall, spricht einfach weiter und weiter auf Philipp ein. Irrsinnig schnell kommen da die Worte aus seinem Mund, seine Gedanken springen. Mann, was war das für eine gute Zeit damals, im Wald, auf der Lichtung, mit dem Joint. Und heute, ja, heute ist doch alles ganz anders, einfach nicht mehr so unbeschwert. Heute ist man so alt geworden, hat Verantwortung, Arbeit und das alles. Komm, Philipp, sagt er, lass uns was trinken. Auf die Freundschaft. Max hat Philipp eingewickelt. Innerhalb von nur 10 Minuten. Yvonne und die verlorene Wohnung sind sofort vergessen. Die beiden alten Freunde gehen in eine Bar. Und sie trinken. Ein Bier, 2 Bier, dann einen Whisky-Cola, Glas für Glas. Sie reden, tauschen Geschichten aus und trinken. Die Nacht vergeht. Philipp war nie ein großer Trinker und solche Mengen Alkohol ist er nicht gewöhnt. Er merkt, dass er betrunken ist, dass seine Zunge schwerer wird, seine Sinne ihn im Stich lassen. Er trinkt trotzdem weiter. Der Abend ist gut. Er freut sich, Max wiederzusehen. Um 4 Uhr nachts verabschiedet er sich dann endgültig von ihm und torkelt nach Hause. Er schaut auf sein Handy. Verdammt, denkt er noch. Es wird eine sehr kurze Nacht. Um 5 Uhr muss er aufstehen, damit er um 6 Uhr pünktlich in seinem Betrieb ist. Hoffentlich verschlafe ich nicht, denkt er und legt sich in sein Bett. Als er die Augen öffnet und auf den Wecker schaut, ist es 11 Uhr. Ach, verdammt, flucht Philipp, springt unter die Dusche und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Als er die Werkstatt erreicht, läuft er schon auf dem Flur seinem Ausbilder in die Arme. Und der macht ihm eine klare Ansage. »Sag mal, Junge, bist du bescheuert oder was? Arbeitsbeginn ist um 6 Uhr und nicht zum Mittag. Und außerdem hast du eine Fahne, die rieche ich schon, seit du durchs Tor gekrochen bist. Komm, Abflug. Mach dich nach Hause, schlaf deinen Rausch aus und komm morgen wieder.« Philipp ist das peinlich. Mit hochrotem Kopf schaut er auf den Boden. »Nur damit du's weißt, Junge, das gibt eine dicke, fette Abmahnung. Da kannst du dich drauf verlassen.« »Es tut mir leid«, stotterte Philipp und verlässt, ohne aufzuschauen, den Betrieb. So mies hat er sich seit seinem Prozess nicht mehr gefühlt. Er geht zurück in die Wohnung von Daniel, will sich auf die Couch legen, da sieht er Max. Max ist munter und anscheinend topfit. Sofort sprudelt es wieder aus ihm heraus. Er stellt Fragen über Fragen und erzählt von seinen Plänen und Träumen. »Alter«, sagt Philipp, »wir waren beide zusammen saufen gestern. Und du hast mehr getrunken als ich. Warum, verdammt nochmal, hast du keinen Kater?« Max lacht und winkt Philipp zum Couchtisch. Auf einem kleinen Spiegel sieht er 2 kleine weiße Linien aus Pulver liegen. »Ist das Kokain?« fragt Philipp. »Nein, Crystal.« »Crystal?« Philipp hat davon gehört. Von den Erzählungen seiner Mitpatienten, damals, als er noch in der Drogenklinik war. Alle, wirklich alle, haben ihn vor dem Stoff gewarnt. Das sei Teufelszeug, hieß es. Teuflisch gut, aber teuflisch gefährlich. Winzig klein waren diese Linien, gerade einmal fingerlang. »Komm, probier«, ködert ihn Max. »Ich glaub nicht.« »Junge, du weißt nicht, was du verpasst. Das Zeug macht aus dir einen Superman. Du brauchst nicht mehr zu schlafen, nicht mehr zu essen, nicht mehr zu trinken. Du bist einfach immer voll on point.« Max sieht, dass Philipp zögert und lockt ihn weiter. »Scheiß drauf und gönn dir mal was. Eine Linie, die andere brauche ich. Ich schwöre dir, danach geht es dir 1000-mal besser.« Und Philipp setzt sich auf die Couch und snifft das Pulver durch die Nase. Was soll's? Was hat er zu verlieren? Die Freundin und die Wohnung sind ja sowieso schon weg. Und die Sache auf der Arbeit heute war auch eine Katastrophe. Wann, wenn nicht jetzt, hat er sich eine Belohnung verdient? Wieder versagen bei ihm alle Alarmglocken. Alles, was er in der Drogentherapie mühsam gelernt hat, bleibt irgendwo in einem versteckten Bereich seines Gehirns hängen. Er hätte Nein sagen müssen. Er weiß das. Aber es war ihm egal. Philipp lehnt sich auf der Couch zurück. Er wartet ein paar Sekunden und dann setzt die Wirkung der Droge ein. Wow! Was für ein Superzeug, denkt er. Er ist auf einen Schlag hellwach und völlig klar. Er hat das Gefühl, übermenschliche Kräfte zu haben, als würde sein Gehirn mit doppelter Leistungsfähigkeit arbeiten. »Das ist ja der Wahnsinn«, sagt er zu Max, der gerade die andere Linie durch die Nase zieht. »Sage ich doch«, lacht der. Philipp hat wirklich das Gefühl, dass er nun ein besserer Mensch ist. Ein im Wortsinn besserer Mensch, dass er nun Dinge kann, die er vorher nicht konnte. Im Rausch setzt er sich hin und repariert seinen Laptop, obwohl er noch nie einen Laptop aufgeschraubt hat. Plötzlich weiß er, wie es geht. Er fühlt sich super stark. Er glaubt, er ist ganz, ganz oben. Ein Gott. Ja, das denkt er wirklich. Er denkt, er ist ein Gott. Am nächsten Tag folgt der Absturz. Die Wirkung lässt nach, und aus dem Gott ist ein Wrack geworden. Philipp läuft mit fürchterlichen Kopfschmerzen durch die Wohnung und begutachtet seinen Laptop. Er hat ihn nicht repariert. Er hat ihn völlig zerstört. Der Laptop ist ein Trümmerhaufen, nur noch geeignet für die Mülltonne. Philipp fühlt sich, als wäre er ein Nichts, ein Niemand. Es geht ihm absolut elend. Er geht zu Max. »Ich brauche das Zeug nochmal. Ich komme gar nicht klar.« Und Max gibt ihm etwas. Von diesem Tag an beginnt Philipp exzessiv zu konsumieren. Nicht nur Crystal, auch Gras raucht er nun wieder. Der Mischkonsum ist nötig. Wenn er mehrmals in der Woche 1 Gramm pro Tag zieht, kann er nicht mehr schlafen, ist ständig wach. Und um wieder runterzukommen, raucht er Marihuana. Allerdings erst nach einer ganzen Woche, nach 7 Tagen, 168 Stunden, über 10.000 Minuten ohne Schlaf. Kein Körper verkraftet so etwas ohne Folgen. Kein Gehirn kann so etwas leisten, ohne Schaden zu nehmen. Crystal Meth ist keine einfache Droge. Crystal ist hocheffektiv und macht hochgradig abhängig, meist schon nach dem ersten Konsum. Wer Crystal Meth verfallen ist, der kommt ohne einen extremen Absturz in der Regel nicht mehr davon los. Der körperliche Verfall, der schon nach wenigen Wochen und Monaten einsetzt, ist deutlich. Sogar Schwangere greifen zu der Droge, entweder aus Unkenntnis, dass sie schwanger sind, oder weil sie nicht mehr ohne Crystal leben können. Das zeigt, wie hoch das Suchtpotenzial wirklich ist. So wie damals in den 1980er Jahren von den Crack-Babys die Rede war, tauchen heute erste Berichte über Meth-Babys auf. Neugeborene mit Hirnschäden. Kleine Zombies, die bereits im Mutterleib irreparabel an Geist und Körper durch den Drogenkonsum der werdenden Mütter geschädigt worden sind. Auch Philipp stürzt ab. Und sein Absturz ist so gnadenlos wie voraussehbar. Manchmal, wenn die Wirkung der Droge nachlässt, denkt er über einen Ausstieg nach. Denkt, er müsste doch kontrollieren können, aufhören können, bis das Verlangen nach dem nächsten Mal so überwältigend wird, dass er es nicht mehr unterdrücken kann. Dass er sein Handeln danach ausrichten muss, wie er meint. Es gibt Tage, da ist Philipp für ein paar Momente klar im Kopf. Und in diesen Momenten wünscht er sich nichts sehnlicher, als dass er seinen Freund Max niemals kennengelernt hätte.